Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Pfingstmontag bei Matthäus im 16. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Streit wäre zu viel gesagt. Es gibt manchmal kleine Meinungsverschiedenheiten zwischen den Pfarrern unserer Kirche, Meinungsverschiedenheiten darüber, ob in strittigen theologischen und kirchlichen Fragen eine Meinungsumfrage ein geeignetes Mittel wäre, um weiterzukommen. Also es gibt irgendwelche Themen, die in der Kirche diskutiert werden, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt, und dann taucht der Vorschlag immer mal wieder auf, lass doch mal die Gemeindeglieder repräsentativ oder nicht repräsentativ in einer Umfrage befragen. Mich erinnert das ein bisschen daran, dass ich schon mal im Radio gehört habe, wie der Reporter in der Fußgängerzone in Karlsruhe zu Pfingsten gefragt hat, was feiern wir heute? Haben wir Leute aus Karlsruhe unter uns? Ich will niemanden kränken. Aber gesendet wird natürlich die Antwort von dem, der gesagt hat, an Pfingsten feiern wir, dass da der Osterhase gekreuzigt wurde. Oder irgend so ein Quatsch. Ich habe mir das mal erklären lassen. Die 24 richtigen Antworten, die es in Karlsruhe natürlich gibt, in der Fußgängerzone, ist eine fromme Gegend. Da wohnen viele Leute, die wissen, worum es an Pfingsten geht. Die 24 richtigen Antworten, die sind ja langweilig für den Funk. Die fallen unter den Schneidetisch. Die werden nicht gesendet. Aber die drei vollkommen blödsinnigen, die führen dann der breiten Öffentlichkeit, soweit sie Radio hört, vor, wie wenig das Christentum eigentlich noch in der Bevölkerung verankert und bekannt sei. Ungeeignetes Verfahren, um Wahrheit herauszufinden, meine ich. Aber darüber machen wir vielleicht mal eine Umfrage. Der Herr Jesus macht das trotzdem. Der Herr Jesus fragt seine Jünger und ist offensichtlich daran interessiert, zu erfahren, was sagen denn die Leute, wer der Menschensohn sei. Was gibt's denn an Auffassungen im Volk? Vielleicht hat er die Erwartung, dass die Jünger das Ohr ein bisschen dichter am Volk haben als er selber. Vielleicht ist es auch einfach so, wenn man was über sich selber erfahren will, dann darf man nicht dem trauen, was man eh schon wahrgenommen hat, sondern muss nochmal einen etwas weiteren Kreis schlagen. Jedenfalls, Jesus fragt seine Jünger und die antworten. Die wissen, was die Leute so meinen, wer der Menschensohn sei. Und das ist gar nicht schlecht, was da aufgezählt wird. Das ist nicht nichts. Die Leute haben was verstanden von dem, was Jesus tut und was Jesus sagt. Theologisch etwas verdichtet, Jesus ist angekommen als der Gottesmann, der vollmächtig Gottes Wort verkündigt. Und darin steht das Reich Gottes unmittelbar bevor. Das kann man, glaube ich, so sagen. Von den Namen, die da aufgezählt werden, einige sagen, ist Johannes der Täufer, also der, der eigentlich vorbereitet auf Jesus, auf den Messias, der auch schon gepredigt hat, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Andere sagen, Jesus ist der Prophet Elia. Mit dem hat es eine ganz wunderbare Bewandtnis. Von dem berichtet das Alte Testament nicht, dass er gestorben und begraben sei, wie alle anderen, sondern dass Gott ihn in den Himmel aufgenommen hat, lebend. Und das bewegt natürlich die Gemüter und weckt die Frage, warum? Was hat Gott vor? Wozu braucht er den Elia als Lebenden aufgenommen in den Himmel? Und die Vorstellung und Erwartung ist klar, den kann Gott nochmal schicken. Und das tut er, unmittelbar bevor der Messias kommt. Also, wenn Jesus Elia wäre, das wäre schön. Denn dann wäre die Erneuerung der Gottesherrschaft in seinem heiligen Gesalbten, in seinem Christus unmittelbar vor der Tür. Oder Jeremia, da ist es nicht so ganz klar, der ist irgendwie verloren gegangen in den Wirren nach der Zerstörung Jerusalems. Wir vermuten, dass sie ihn gegen seinen Willen nach Ägypten mitgenommen haben und dass er da ums Leben gekommen ist. Aber man weiß es nicht so genau. Unordentliche, schwierige Zeiten damals. Und das könnte eine ähnliche Erwartung sein, dass einer von den großen Propheten erneut beim Gottesvolk ist. Oder eben allgemein, Jesus ist ein Prophet, das heißt einer, der mit Gottes Wort im Auftrag des himmlischen Vaters den Menschen den Weg weist. Menschen zur Erneuerung einlädt und ruft und Menschen vergewissert, dass Gott sich keineswegs abgewandt hat, dass Gott mit seiner Aufmerksamkeit noch ganz bei seinem Volk ist. Das ist ja bei der schlimmsten prophetischen Predigt immer noch schön zu wissen, wenn Amos beispielsweise die Leute furchtbar ausschimpft und sagt, ihr stinkt gen Himmel. Das ist immerhin noch tröstlich, dass Gott es noch wahrnimmt, dass Gott es nicht aufgegeben hat, auf uns zu achten und auf uns zu reagieren. Also, die Leute verstehen etwas von der Wirklichkeit Gottes in Jesus Christus. Aber das greift noch ein bisschen zu kurz. Und deshalb fragt Jesus weiter und fragt nun die Jünger, die ja Gelegenheit hatten, ihn genau zu erleben, ihn im Einzelnen zu begleiten und zu sehen und zu erfahren und auch zu fragen, wo sie was nicht verstanden haben. Wer sagt denn ihr? Was sagen wir? Petrus ist unter den Jüngern erfahrungsgemäß immer der, der als erster den Mund aufkriegt. Auch hier, er antwortet mit dem wunderbaren Bekenntnis, der Christus, Gottes Sohn. Das heißt, das Gottesreich steht nicht erst irgendwie knapp bevor. Das heißt, die Jünger müssen nicht noch eine kleine Weile warten, sondern wenn der Christus als Mensch bei ihnen gegenwärtig ist, dann ist Gottes Reich auch da. Nicht mehr nur nahe bevor, sondern schon gegenwärtig. Und darin wird Simon, der Sohn des Jonas, zum Felsen der Kirche und zum Türhüter des Himmels. Denn dass Gottesreich in Jesus Christus gegenwärtig ist, das kann nicht rauskommen als Umfrageergebnis. Das können sich nicht theologische Lehrer und Philosophen einfach so denken. Das kann man sich nicht zusammenreimen und das kann kein Mensch erfinden und es kann eigentlich auch kein Mensch verstehen. Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt, hört Simon. Sondern das ist göttliche Offenbarung. Das muss Gott selber mitteilen, dass wir imstande sind, ihn in Jesus Christus zu erkennen. Den heiligen, allmächtigen, allgewaltigen, unbeschränkten, unbegrenzten Gott wiederzufinden in dem Menschen Jesus Christus. Der Mensch ist wie wir, der eingegangen ist in unsere menschlichen Grenzen, der sterblich ist wie wir, der auf unseren Wegen unterwegs ist, der mit unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen und Anfechtungen zu kämpfen hat. Mit einem kleinen Unterschied, er ist ohne Sünde, aber Mensch ganz und gar. Im Menschen Gott zu erkennen, das ist nichts, was Philosophie kann. Im Gegenteil. Das muss Gott selbst lehren, durch seinen Heiligen Geist. Und wenn Petrus also zu diesem Bekenntnis imstande ist, dann ist das ganz offensichtlich ein Zeichen für die Wirkung des Geistes Gottes. Simon, der Sohn Jonas, wird gelobt und sozusagen befördert für diese Aussage. Zunächst das Wichtigste. Jesus sagt ihm: Selig bist du. Der Glaube an Jesus Christus macht selig. Dem Petrus schließt sich der Himmel auf durch das, was ihn der Geist Gottes glaubend erkennen und erfahren lässt. Er ist gerettet durch die Gegenwart des Christus bei ihm. Und es geht auf Leben und Tod, und deshalb wird das nicht irgendwie hintangestellt, sondern das ist das Wichtigste. Der Glaube rettet den, der glaubt. Und das gilt auch für den Apostel. Und das gilt auch für den Bischof. Und das gilt auch für jeden, der in der Kirche Zeugnis gibt und die Botschaft von Jesus Christus weiter ausrichten darf. Es geht auch um mein Heil durch den Glauben. Manchmal benehmen sich die Pfarrer bei uns so, als wären sie die Einzigen, die sich den Himmel verdienen müssten. Das ist aber falsch. Wir kriegen ihn genauso, allein aus Gnade, im Glauben geschenkt. Gott sei Dank, denn sonst hätten wir ihn nicht. Und dann weiteres. Jesus sagt dem Apostel: Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Wunderbar. Es geht nicht um eine vollständige, perfekt aufgefasste, auswendig gelernte Glaubenslehre und Theologie. Ich will das nicht schlecht machen. Macht eure systematischen Arbeiten sauber und ordentlich. Das ist wichtig, das braucht die Kirche. Aber das ist nicht das, was an vorderer Stelle steht. Es geht nicht darum, alles zu wissen, und es ist egal, ob es einer glaubt. Sondern es geht wesentlich hier so, dass Gott rettenden Glauben schenkt. Auch durch Lehre und Unterricht. Auch durchs ausgerichtete, auch durch systematisch organisierte, dargestellte, gelehrte Wort. Aber Gott ist der, der den Glauben schenkt. Und auf diesen Felsen baut der Herr Christus. Simon kriegt den wunderschönen Beinamen Petrus, Fels der Kirche. Petrus mit allen persönlichen und geistlichen Stärken und auch Schwächen. Ich finde es hochattraktiv an dem neutestamentlichen Bericht und Zeugnis, dass nichts verschwiegen wird von dem, was dem Petrus schief geht. Er ist ja unter den Aposteln so ein bisschen Häuptling flinke Zunge, kann immer den Mund nicht halten, antwortet stets als Erster und drängt sich in den Vordergrund. Mit guten Ideen und Vorschlägen, durchaus. Und dann wird's hell und dann sieht man den Apostelfürsten bäuchlings auf der Erde liegen. Oder es wird kritisch und dann erlebt man, wie der Petrus plötzlich gegen seine guten Vorsätze gar nichts mehr davon wissen will, dass er ein Apostel Jesu Christi ist. Dass er am Abend davor noch gesagt hat: Und wenn ich mit dir sterben müsste, lieber Heiland, ich bin der Letzte, der noch bei dir bleibt. Mit allen Schwierigkeiten und Anfechtungen, mit allen Nöten im Glauben, mit allem menschlichen Versagen auch. Und trotzdem, Petrus ist der Fels, auf den Christus seine Kirche baut. Petrus und sein Bekenntnis. Wir und unser Bekenntnis. Wir sind die, in denen die Kirche gegenwärtig ist, hier oben in Oberursel. Manchmal geht es mir selber so, dass ich den Herrn Christus gerne beiseite nehmen möchte und ihm auf die Schultern klopfen und sagen: Lieber Heiland, hast du keinen besseren Felsen als mein Bekenntnis? Hast du keine tüchtigeren Leute in dieser Welt als uns Christen? Als uns schwache, angefochtene, manchmal schwer vom Begriff sich erfindende Leute, als uns, die wir Mühe haben, klarzukommen mit dem, was du uns sagst und mit dem, was du für uns tust. Lieber Herr, hast du keinen festeren Fels? Nein, hat er nicht. In voller Kenntnis, wie es um den Petrus steht und wie es um mich steht und um euch. In vollem Wissen im Voraus, was alles schiefgehen kann in der Kirche. In vollem Durchblick, in scharfer Sicht unserer Herzen und der Zustände da, gründet der Herr Christus den Bau der Kirche. Er gründet ihn. Er führt das Werk aus, nicht wir. Unüberwindlich für die Pforten der Hölle. Er gibt die nötige Kraft. Man kann das ja auch als Gottes- und Kirchenbeweis verstehen, wenn man sagt, eine Kirche, die ein Pastor wie mich sich leisten kann, die muss offensichtlich ganz erhebliche Reserven haben. Das spricht sehr für unsere selbstständige evangelisch-lutherische Kirche. Die funktioniert nicht nur mit Spitzenkräften, sondern auch mit ganz normalen Leuten, gerade. Und eine Kirche als Gesamtkirche in der ganzen Welt, als eine heilige christliche Kirche, die uns Heimat bietet und uns zu Heiligen und Gerechten machen kann, das ist wirklich Werk des Heiligen Geistes. Das ist wirklich ein erstrangiges Wunder, das Gott an mir tut und an euch, dass wir Sünder, gerechte Gotteskinder sind, durch Jesus Christus. Dass wir Bausteine sind im Tempel unseres Herrn. Dass wir Glieder sind am Leib Christi. Dass er da nicht irgendeine besondere Elite veranstaltet. Dass er nicht nach Ostern und vor Pfingsten die 11 oder 12 Jünger, die er da noch hat, rausschmeißt und durch bessere Kräfte ersetzt. Sondern dass er sagt, gerade so, in aller Schwäche bin ich in der Welt stark. In unserer Schwäche wirkt der Herr Christus. Er ist der Herr der Kirche, er ist der Bauherr seines Tempels. Und er vollendet uns und seine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.